是乐吧，咱 Gaming Podcast。
Servus und hallo zusammen zu einer neuen Ausgabe vom Spielewahn Podcast. Bei mir ist die Johanna.
Hallo.
Und wir haben uns heute mal ein leicht, ja, kontroverses, schwieriges Thema ausgesucht. Es geht um den aktuellen Trend mit Service Games, Pay to Win, Glücksspiel, Lootboxen etc. Alles, was so ein bisschen negativen Einfluss auf unser liebstes Hobby hat, im erweiterten Sinn. Manche Sachen sind ja ganz gut, manche sind auch kontrovers zu betrachten und da wollen wir heute einfach mal frei von der Leber weg, wie man so sagt, mal darüber ein bisschen uns austauschen. Ja, Service Games, fangen wir doch mal damit an. Was sind Service Games eigentlich?
Ja, also unter Service Games versteht man darunter, dass, also natürlich ist es die Frage jetzt, wie es man das sieht. Ich finde das jetzt unbedingt nicht negativ. Außer es gibt vielleicht den einen oder anderen Kontext, aber da kommen wir dann noch drauf zu. Also bei Service Games geht es darum, dass man dann halt zusätzliche Sachen hat, gerade kosmische Gegenstände kaufen kann, die so gesehen optisch in Spielen ein anders da aussehen lässt. Ne? Man redet davon auch unter Skins. Oder zum Beispiel auch bei Waffen kann man dann auch so ein Skin drüber ziehen lassen. Dann hat man halt statt eine Spitzhacke ein Schwert oder irgendwie was, ne? Und das sind halt viele Spiele darunter bekannt, zum Beispiel Fortnite, Call of Duty, WoW, League of Legends zum Beispiel, die sich davon bedienen, die aber allerdings halt keinen Vorteil jetzt im Spiel erreichen. Das ist halt so die positive Seite. Natürlich gibt es dann auch weitere Sachen, dass man sich einen Battle Pass zum Beispiel oder einen Event Pass kaufen kann. Das ist auch kein Muss, um das Spiel zu spielen. Man kriegt da so, steckt da echtes Geld rein, sagen wir mal 20 Euro oder so für so einen Pass. Und dann kriegt man das so gesehen in Ingame-Währung wieder anderweitig raus, wo du dann damit Skins freispielst oder andere Goodies, die dann aber jetzt nicht einen Vorteil im Spiel erlangt. Das ist so der positive Part von einem Service-Game. Allerdings gibt es auch negative Parts, also zumindest finde ich das jetzt nicht unbedingt so schön. Das ist gerade auch aktuell so ein Trend, gerade wenn man andere Spiele, für die man 70 Euro jetzt gerade aktuell bezahlt, so roundabout, kann man dann so gesehen 20, 30 Euro mehr nochmal hinlegen und dann darf man das Spiel 3 Tage früher spielen. Natürlich versuchen die das natürlich damit zu rechtfertigen, dass du zusätzlich auch Ingame-Währung für diese Spiele bekommst, dass du dann mit diesem Geld dann dir Skins oder andere Sachen wieder kaufst. Da fällt zum Beispiel Diablo rein oder gerade auch aktuell Suicide Squad. Und das ist gerade auch so ein bisschen in der Debatte, ist das wirklich notwendig, 20, 30 Euro dafür zusätzlich auszugeben, dass man es 3 Tage früher spielen kann?
Ja, das ist momentan, geht halt leider, also wie ich finde, der Trend zu weit in diese Service-Games-Geschichte rein. Ich meine, klar, für einen Publisher ist es gut, dass er damit den Spieler länger an das Spiel bindet, da er immer wieder neue Inhalte nachliefert, die mal mehr, mal weniger umfangreich sind. Was mich halt ein bisschen stört an der Sache ist, wenn dann, ja, mittlerweile jedes fast renommierte Singleplayer-Studio, wo eigentlich für gute Singleplayer-Erfahrungen bekannt waren, auf diesen Zug aufspringen und dann unbedingt aus jedem neuen Spiel oder jedem neuen Genre gezwungene Online-Komponente da drauf klatschen müssen, wo dann meiner Meinung nach auch ein bisschen aufgesetzt wirkt. Ja, da wäre auch wieder jetzt das Suicide Squad-Spiel als Beispiel zu nennen. Ich selber habe es noch nicht gespielt, ich habe auch kein Interesse daran, das Spiel zu spielen, ehrlich gesagt, weil es ist halt einfach nicht mehr Art von Spiel, so diese Online-Multiplayer-Loot-Shooter. Klar, hat das Spiel sein Publikum und Leute, die das auch gern spielen, aber ich erwarte mir halt dann, wenn ich einen 70-Euro-Titel kaufe, nicht unbedingt das, dass ich hier jetzt einen Online-Zwang dazu brauche oder dass es eben, wie gesagt, jedes Spiel unbedingt einen Battle Pass braucht oder... Ja, ich finde halt die Entwicklung dahin etwas problematischer, vielleicht auch wie du, Johanna. Mhm. Weil ich finde es halt ein wenig schade, wenn man so sieht, was die letzten Jahre, was gute Studios gemacht haben, wo wirklich für Top-Singleplayer-Erfahrungen bekannt waren, wie Rocksteady Games bei Suicide Squad, wie Arkane Studios, die mit Redfall ziemlich hart gefloppt sind auf der Xbox, weil sie eben auch diese Schiene gegangen sind in diesen generischen Loot-Shooter. Oder eben auch BioWare damals mit Anthem. Das sind ja alle Studios, die bekannt waren für Top-Singleplayer-narrative Erfahrungen. Und die halt mehr oder weniger auch von ihrem Publisher gezwungen werden, jetzt darauf aufzuspringen, auf diese Schiene, um da einfach die Cash-Cow zu melken, wie man so schön sagt. Halte ich ein wenig für problematisch. Sehe ich auch bei Diablo so. Also ich habe Diablo 3 liebend gern gespielt. Da hat es klar auch schon die Seasons gegeben, aber es war halt überhaupt nicht so auf diese Online-Komponente aufgebaut, sondern du konntest da auch ohne Probleme allein deinen Charakter aufleveln, wie du Bock gehabt hast und so, und warst nicht darauf angewiesen, ich muss immer online sein, ich habe immer den Online-Zwang, und das sehe ich halt dann ein bisschen problematisch.
Ja gut, das hat man jetzt bei Diablo 4 gehabt, ne? Und genau. Da ist ja auch relativ schnell die Season gleich schon direkt am Anfang mit reingeschossen, ne? Deswegen, ja es Beispiel, ist alles so schnelllebig geworden, sage ich mal. Nicht so wie früher, wo man sich Zeit lassen konnte für ein Spiel und dann wurden zusätzlich dann solche Season hinzugefügt oder weiteren Content oder so. Mittlerweile ist es so zack, 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 fast schon, ne? Ja, also ich bin da immer sehr zwiegespalten. Ich finde das okay. Gerade, ne, League of Legends, Fortnite sind ja kostenlose Spiele und da kann ja dann selber jeder noch zusätzlich entscheiden, möchte ich da noch Geld zusätzlich reinstecken, weil ich einen kosmischen Gegenstand, einen Skin kaufen möchte, dass mein Charakter jetzt aussieht wie ein Fisch oder sowas, ne? Oder ja, oder wie ein Ritter oder keine Ahnung was, oder mein Champion bei League of Legends ist jetzt mechanischer oder so irgendwie, oder irgendwie super cute jetzt mit dem Skin, ne? Das kann man ja entscheiden, wie man will. Aber das ist kein Muss, sag ich mal, das Spiel zu spielen und es ändert, deswegen finde ich das noch in Ordnung und es kann ja dann selber entscheiden, wie viel Geld man dann da reinsteckt. Natürlich ist es, sag ich das so ein bisschen als erwachsene Person, wenn man eher jünger ist, dann sagt man, oh geil, das sieht so geil aus, ich möchte das haben, ne, dann kostet der Skin 10, 20 Euro oder der Pass oder so, ne, dann ist es halt hochgerechnet schon ein Haufen Geld und ich muss sagen, jetzt League of Legends spiele ich ja wirklich aktiv. Ich hole mir da auch wirklich regelmäßig die Pässe auch, die es gibt, weil ich das ja auch eh spiele. Und für mich ist es noch mal ein Zusatz-Goodie, sage ich mal. Also das, was ich eingebe, kriege ich ja auch wieder raus oder sogar mehr, weil ich so viel spiele. Und ich will auch gar nicht wissen, wie viel Geld ich da schon reingesteckt habe. Aber gut, ich spiele die Spiele schon seit Jahren. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt ein Spiel ist, wie jetzt bei einem Diablo, wo du das vielleicht sag ich mal, ein paar Monate spielst und dann liegt es im Schrank rum. Also ich habe ja auch schon länger was davon. Ne? Deswegen ist das für mich dann da wieder das okay, weil man da hier die freie Entscheidung hat, muss ich jetzt dafür Geld ausgeben oder nicht, um da weiterzukommen. Und das muss man definitiv nicht.
Das ist ja eben das, jetzt bei, wie du sagst, bei League of Legends oder so, da weißt du ja, was du kriegst. Das Spiel war von Anfang an auf Multiplayer ausgelegt und auf lange Spielzeit und das ist ja dann dieser Service-Game-Ansatz, wo in Ordnung ist. Bloß aktuell geht halt der Trend, finde ich, in der Industrie dahin, wirklich aus jedem Spiel nach Möglichkeit den Spieler langfristig zu binden. Verstehe ich auch irgendwo, aber ja, ich finde, dann muss halt auch der Content passen, so.
Was ich glaube, was dich kriegst. Da eher nervt, ist eigentlich auch eher dieser Faktor, dass man mittlerweile gefühlt jedes Single-Player-Game auch einen Multiplayer haben muss.
Genau.
Na, das ist so ein bisschen, was sage ich mal, so ist das wirklich notwendig, dass man jetzt, keine Ahnung, sagen wir, das war ja so ein Thema bei The Last of Us, dass die in diesem Universum auch einen Multiplayer erstellen. Das haben sie ja komplett dann in den Boden gesetzt gehabt und haben gesagt, nee, das ist nicht das, was sie hinwollen. Die möchten bei ihrem Single-Player-Games bleiben, was auch eine sehr schöne Entscheidung ist, dass sie nicht auf diesen Service-Game-Hype Multiplayer aufspringen.
Ja, genau so ist es. Das ist halt so ein positives Beispiel aus meiner Sicht, was Naughty Dog macht. Naughty Dog hat halt klipp und klar gesagt, wir hätten gerne einen Multiplayer gemacht von Last of Us. Ist ja auch schön und gut. Aber wenn das dann auf Kosten der neuen Entwicklungen geht, dass das Ganze so viel Ressourcen frisst, und das, so haben sie es ja auch begründet, wieso das ganze Projekt jetzt gecancelt worden ist, wenn es auf diese Kosten geht, dann finde ich die Entscheidung schon mutig und auch sehr gut zu sagen, gut, wir haben da jetzt schon so und so viele Monate Entwicklungszeit reingesteckt, aber das ist nicht das, was uns ausmacht. Uns hat schon immer ausgemacht, wir haben großartige narrative Singleplayer-Erlebnisse geboten. Und wenn wir jetzt hier eine Online-Komponente gezwungen hinbauen, dann frisst uns das so viele Ressourcen weg, dass wir uns entweder entscheiden müssen, was sind wir? Sind wir ein Singleplayer-Studio oder werden wir vollständig zum Games-as-a-Service-Studio? Und daher finde ich das ganz großartig von Naughty Dog, dass sie gesagt haben, nee, da ziehen wir lieber die Reißleine und wir bleiben bei unseren Wurzeln. Klar, die sind privilegiert. Die haben Sony hinten dran, die da viel Geld investiert. die haben freie Hand in ihrer Arbeit, können auch nicht alle Studios machen. Aber es zeigt halt auch, dass halt auch so renommierte Studios da dann halt auch kaputt gehen können und auch hart floppen können mit den Zeugen. Dann ist halt auch der Image-Schaden groß, sag ich mal. Also BioWare hat nichts mehr den Ruf, was BioWare früher gehabt hat. Arkane Studios hat sich jetzt auch ein bisschen einen schlechteren Ruf erarbeitet durch ihr Redfall-Desaster. Und das sind halt Themen, die finde ich schon wenig bedenklich. Ich habe nichts dagegen, wenn's so Online-Spiele sind, die wirklich als Online darauf ausgelegt sind, auch für Entwickler, die das schon jahrelang machen oder die wirklich darauf hinwollen, dass das ihr Projekt ist und die spielen das, die Spielerzahl muss konstant bleiben. Aber ja, mein Problem ist wirklich, wenn renommierte Studios jetzt alle auf diesen Trend aufspringen wollen. Und finde ich auch ganz gut, wenn es dann halt auch abgestraft wird. So, dass die dann floppen oder dass die Wertungen nicht so gut sind, die Icom, ja.
Dass sie daraus lernen.
Genau, ja. Ob sie daraus lernen, weiß man nicht, aber...
Ja gut, aber wenn die da schon Einbruch haben und eher negativ Zahlen machen als positiv oder höchstens nur das rauskriegen, was sie da in die Entwicklung reingesteckt haben, würde ich mir auch nochmal überlegen, woran lag das denn? Ne? Und gerade wenn du dann halt natürlich dir dann Feedback oder dann auch die Kritik dann hörst, die dann darüber gibt, dann hat man ja eigentlich schon dann die Antwort drauf oder auch vornherein schon weg, wenn die schon sowas bekannt geben, ne? Und sagen, jo, das wollen wir rausbringen oder so. Und die Leute sagen schon so, nee, ne? Dann ist es schon die Frage, machen wir das weiter oder mit dem, was wir schon gebaut haben, wollen wir das in eine andere Art von Spiel umwandeln? Hm. Ne? Ja, also ich habe jetzt auch nichts komplett gegen Multiplayer. Ich habe ja ewig lange auch Call of Duty gezockt gehabt. Ich habe mir die Spiele ja auch gekauft wegen dem Multiplayer, um Gottes Willen, ne? Obwohl das ja auch dann damals 50 bis 70 Euro waren, so roundabout, ne? Genau, aber ja, wie soll ich sagen, es muss nicht alles ein Multiplayer haben. Das ist der Punkt. Na, also, weil das finde ich halt schon ein bisschen nervig, gerade wenn man vielleicht doch mal so ein Trophäenhunter ist, hatten wir ja auch schon mal so ein Thema gehabt in der vorigen Folge, dann ist sowas dann halt schon nervig, wenn du, sag ich mal, ein Singleplayer-Game spielst und dann hast du auf einmal irgendwie 3 Online-Trophäen, wo du dann auf Krampf komm raus online spielen musst, obwohl du darauf gar keinen Bock hast. Ne? Nur weil das halt noch ein Zusatz ist vom Spiel, was überhaupt nicht mit dem eigentlichen Spiel zu tun hat, nur weil sie es hinzugefügt haben.
Ja.
Das ist halt so ein bisschen, wo ich sage, so muss das sein.
Genau. Ja, es ist auch immer eine gewisse Erwartungshaltung mit an, was du an die Projekte rangehst, was du spielen willst. Ne? Wenn ich jetzt ein Call of Duty mir kaufe, klar, da weiß ich, dass das Hauptaugenmerk lag schon immer in der Multiplayer-Kampagne, ne? Die Einzelplayer-Kampagne, wie lange waren sie denn? Sie waren immer 3-4 Stunden lang, hast du ein Schlauchlevel durchgeballert und war in Ordnung, war immer großartig inszeniert teilweise, over the top. Aber das Hauptaugenmerk lag halt wirklich auf den Singleplayer. Und da fand ich es halt auch in den ersten Call of Duties, Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, du warst halt auch noch nicht so auf dieses ganze Kosmetische, was jetzt so die letzten Jahre gekommen ist, drauf ausgelegt, dass du dir jetzt, klar, jeder kann machen, was er will mit seinem Geld. Jeder kann sich, wenn du meinst, du musst dir Skills kaufen für Geld, mach das. Aber ich finde, bei Call of Duty ist es halt so gewesen früher, du hast es auch im Multiplayer, du hast es halt einfach für dich gezockt, du hast deine Waffen rausgespielt, du hast deinen Prestige-Modus hochgelevelt oder was, aber dann war es auch gut und ich habe keinen Battle Pass dafür gebraucht, ich habe den auch nie vermisst. Und ich finde, der Trend geht halt leider immer mehr dahin, dass jedes Spiel mittlerweile einen Battle Pass braucht, einfach um die Spiele dann zu binden. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und den Trend sehe ich persönlich ein wenig kritisch. Also ich bin eh nicht der große Multiplayer-Spieler. Ich habe ab und zu mal ein paar Spiele. Ich habe auch mit ein paar Kumpels im Chor Borderlands gezockt. Das ist ja auch der klassische Loot-Shooter. Aber selbst die hatte auch noch nicht ihr große Battle Pass oder irgendwas. Und mittlerweile kommt mir so vor, dass jedes große Studio darauf setzt mittlerweile. Und das finde ich ein bisschen problematisch. Daher finde ich den Schritt von Naughty Dog sehr gut, dass sie gesagt haben, sie canceln Last of Us Online und machen lieber ein neues. Vielleicht Last of Us, aber das neue Projekt wird ja kein Last of Us, wird ja was anderes. Aber ich bin einfach froh, dass manche halt auch bei ihr Wurzeln bleiben.
Ja, aber gut, die haben ja dieses Prestige, sich treu zu bleiben, ne? Wie du schon sagst. Es gibt ja andere Firmen, die dann halt über eine größere Fuchtel, über eine größere Firma drunter stehen, die dann sagen, nein, ihr müsst jetzt.
Ja.
Ne? Und das ist dann halt natürlich ärgerlich, dann, dass dann halt diese kleine Firma oder die darunter steht, dann mit ihrem Namen eigentlich damit zahlt und nicht, sag ich jetzt mal, wie man Größeres, wie jetzt, sag ich mal, die, wo die aufgekauft hat, ne? Hm. Das ist immer dieses andere Thema.
Ja, das ist dann halt auch lustig, dass dann, wenn du so liest, dass dann so Leute wie BioWare oder was, die Entwickler eigentlich selber keinen Bock haben, auf die Richtung einzugehen, aber weil halt das große A hinten dran steht und sie müssen das machen, so ungefähr, dann versuchen sie klar, das Beste daraus zu machen, aber ja.
Ja, aber man merkt's, finde ich, also wenn die Entwickler schon oder der Publisher, der das machen soll, schon gar keinen Bock hat und sich da hinsetzen soll und das machen soll, dann merkt man da einfach, dass da halt auch nicht so viel Liebe dahinter steckt, wie jemand mit einem Projekt, wo alle sagen, ja, mega geil.
Ja, ja.
Ne, weil dann, die kommen ja auch dann schneller vorwärts, die haben ja Bock drauf, das ist ja, das, ich glaube, das wird, sagt jeder, sobald er in seinem Job, ne, man hat ja, sag ich mal, immer in seinem Job, in dem besten Fall natürlich großwiegig da auf das Bock, was man macht, aber es gibt immer Parts in seinem Job, wo man denkt, oh Gott, da habe ich nicht so Bock.
Ja,
und dann trödelt man da rum und schludert da vielleicht auch ein bisschen ins Verhältnis zu den Parts, wo du Bock drauf hast. Weil dann setzt du dich die Stunde hin, ratterst es durch und bist schon damit fertig, als bei dem anderen Thema, wo du nicht so gern machst. Und dann setzt du 3 Stunden da und bist gefühlt noch am Anfang.
Ja.
Ja. Nee, deswegen, ja.
Da finde ich es halt schade, es sind halt alles kreative Studios, ne? Eigentlich, wo wirklich Top-Dinge gemacht haben, wenn du siehst, wie jetzt Arcane Studios, was sie mit Dishonored gemacht haben, dass das wirklich vom Level-Design her so klasse gut war. Oder auch Rocksteady Games, was sie damals mit Batman gemacht haben. Das war halt einfach Open World mit ein gutes Kampfsystem, wo du Bock drauf gehabt hast. Und jetzt ist, ja, man muss es jetzt so hart sagen, aber Suicide Squad ist jetzt halt einfach nur der nächste 0815 Looter-Shooter, finde ich so. Klar ist es eine andere Herangehensweise von den Helden her, weil sie ja Anti-Helden sind und das Ganze bunte und auch mit dem Witz, aber
der Humor soll gut sein.
Genau, der Humor soll nicht schlecht sein, aber ich bin überzeugt, das Spiel wäre mehr durch die Decke gegangen, wenn es von mir aus auch die Online-Komponente drin gehabt hätte. Alles klar, macht es, dass man online zu viert rumballert und Ding, aber gebt dem Spiel eine gescheite Singleplayer-Kampagne, storybasierend, narrativ. Ich glaube, das hätte im Spiel besser getan und hätte auch bessere Wertungen gehabt.
Lass mal uns überraschen. Ich werde das Spiel noch spielen. Dann gebe ich mir Feedback.
Ja, mach das. Und ich werde mir das allerhöchstens im Sale irgendwann mal für einen Zehner oder so.
Wenn die Online-Komponenten alle ausgeschaltet sind,
ich
nicht mehr spielbar ist.
Ja, ne? Genau. Das ist ja das Nächste, ja. Wie weit ist es dann überhaupt noch spielbar, wenn die Server irgendwann abgeschaltet werden, ne?
Ja, man sieht ja andere Spiele jetzt, so Destiny ist ja auch so ein Loot-Shooter und der, ne, da gibt's ja auch 2 Teile davon. Das war ja auch viel erfolgreicher und das läuft ja stellenweise bis heute noch, dass sie noch DLCs rausbringen für das Spiel, dass die Story erweitert wird und. Ne, das muss man sagen. Und vor allem, das ist ja als Witziges ja auch von dem Macher von Halo. Ne, und ich glaube, keiner hätte gedacht, dass die Macher von Halo jemals, also Bungie, jemals sowas halt auch rausbringt. Ja. Ne? Aber da sieht man halt, die sind mit einem guten Weg vorwärts gegangen. Damals war es noch was relativ verhältnismäßig was Neueres und alle anderen sind auf diesen Hype zu aufgestiegen. Und das ist das Problem. Deswegen ist auch Anthem gefloppt, weil die halt mit den Inhalten nicht so vorwärts gekommen sind. Ne, du hast es relativ schnell durchgespielt gehabt. Und dann standest du da und warst so, ja, und jetzt?
Ja.
Ne, und dann musstest du ein halbes Jahr warten, dass wieder was kommt. Also sorry, da hätte ich auch keinen Bock mehr. Ne?
Nee, das
Also deswegen ist es immer so ein Thema, auch jetzt das Battle Royale, ne, da ist ja auch Fortnite super gut gewesen, Warzone ist ja auch relativ verhältnismäßig noch gut, aber man sieht ja auch andere, die auch auf diesen Battle Royale-Zug aufgesprungen sind, wie damals zum Beispiel bei Battlefield, die hatten ja auch mal so diesen Modus drin gehabt, ich weiß nicht mal, wie der hieß ja irgendwie Firestorm oder so, irgendwie so. Auf jeden Fall, der ist ja relativ gefloppt verhältnismäßig, aber das ist halt das Thema, muss da immer jeder auf diese Schiene aufsteigen. Ja. Na, also da gibt es immer so die Trends von bestimmten Spielen, wo dann irgendwie jeder meint, aufsteigen zu müssen, und aktuell sind es halt dieses Thema mit diesen Service-Games halt.
Ja, ich finde, es traut sich keiner mehr richtig zu sagen, ich bringe jetzt wirklich Erfahrung raus, die einzigartig ist, sondern es muss möglichst viele Spiele möglichst lang halten und dass die ja möglichst viel Geld da drin ausgeben. Und es ist halt, bleibt da viel Kreativität auf der Strecke. Klar, es gibt zum Glück noch Indie-Studios, wo du wirklich auch noch auf einzigartige Spielerfahrungen setzen kannst. Aber was so im Mainstream, das sehe ich wirklich, abgesehen von manchen Studios, sehr bedenklich, wo die Reise dahin geht.
Ja, obwohl man gesehen hat, weil viele haben ja auch gesagt, ja, Singleplayer-Games sind ja tot.
Ja.
Ne? Und dann kamen aber dann solche Spiele raus, wirklich sowas wie Horizon, God of War, Spider-Man oder jetzt auch dann zukünftig jetzt Hellblade 2, sind ja Singleplayer-Games. Und man sieht ja, dass das überhaupt nicht stimmt. Die sind immer super weit im Kurs, super beliebt, kommen super gut an von der Story her, ne? Also von daher, wo sind Singleplayers bitte tot? Also ja, natürlich mag ich auch gern zwischendurch mal Multiplayer spielen, aber nicht nur. Ich möchte gern auch mal für mich in Ruhe spielen und nicht die ganze Zeit immer, sag ich mal, online mit fremden Leuten spielen oder so, weil es gibt ja ne, auch Online-Spiele, wo du mit anderen spielen musst, ob du willst oder nicht. Und dass du auch ne, storytechnisch oder in bestimmten Events wie Raids oder sowas gibt's ja auch gerade in Diablo oder in Destiny. Das musst du ja auch mit anderen Leuten zusammen machen, dass du da überhaupt vorwärts kommst.
Ja, ja, klar.
Ja, und das ist halt immer dieses Thema, so muss das sein. Ja, aber das ist am Ende natürlich wieder Geschmackssache. Der eine oder andere findet es vielleicht gar nicht mal so vielleicht so tragisch. Ich bin da immer sehr, muss ich sagen, bei der Meinung sehr neutral. Auf einer Seite finde ich es in vielen Spielen überhaupt nicht schlimm, diese Service-Games. Und bei manchen Sachen denke ich mir so, ist das wirklich notwendig oder hätte das sein müssen?
Es wirkt halt aufgesetzt bei manchen Dingen. Und das ist halt das Problem dran, finde ich so. Dass es halt wie ein Fremdkörper wirkt bei manchen Spielen. Wo du sagst, warum ist das jetzt drin? Warum muss ich jetzt hier Online-Komponente haben? Warum muss ich jetzt einen Battle Pass haben? Ne?
Das, ja gut, das zwingt ja keinen auf in
den meisten Fällen. Nee, klar nicht, ne? Aber ja. Ist meiner Meinung nach kontroverses Thema, wegen schwierig.
Ja, was ja auch so ein Thema ist, ist tatsächlich Thema Lootboxen. Das ist ja auch so ein bisschen eine Grauzone, weil es ja schon Richtung so Glücksspiel geht. Ne? Man kauft sich halt mit Ingame-Währung, die man mit echtem Geld meistens kauft. Oder wenn man eine Deluxe Edition oder so irgendwas kauft, hat man ja dann eine Ingame-Währung zusätzlich dabei und damit kann man sich dann Kisten kaufen. Bei wenigen frühen Spielen konnte man die auch wirklich frei spielen oder bei manchen kann man sie stückchenweise auch wirklich frei spielen immer noch, aber verhältnismäßig weniger. Und wenn man da schneller vorwärts kommen möchte, dann muss man sie tatsächlich kaufen und dann hast du eine Kiste drin und kriegst eine Kiste. Und dann weißt du nicht, was drin ist. Da kannst du, also da geht's halt wirklich um rein kosmische Sachen. Ne? Da kriegst du einen neuen Skin für deine Waffe, für deinen Charakter, irgendwelche andere Special-Dinger wie ein Graffiti oder ein Emote oder was weiß ich auch immer. Und da kann natürlich ein richtiger Schrott drin sein. Oder zum Beispiel CSGO ist da auch so ein richtiges Beispiel. Kannst du auch richtige Schätze haben, wo du wirklich auf dem Marketplace ist richtig teuer für, sag ich mal, bös gesagt. Vielleicht werde ich da auch ein bisschen von dem einen oder anderen jetzt gehatet, aber für ein paar Pixel, sag ich mal, kannst du dann dafür für hunderte Euro dann verkaufen.
Das sind halt Glücksspielmechaniken, die dann eingeflossen sind, ne? Wenn man so sieht, Basketballspiel wie NBA 2K, wo du eigentlich kaufst, dass du ein Basketballspiel haben willst. Und es ist ja eigentlich schon Casino-Simulator, also richtig mit Slot-Machines und verschiedenste Glücksspielmechaniken. Finde ich halt auch schwierig, so Dinge, aber das ist halt, glaube ich, die Gesellschaft. Das ist, hat sich, glaube ich, entwickelt so dadurch, dass immer mehr Geld generiert werden muss. Es gibt halt auch diese Whales, werden sie ja genannt dann, also Wale halt, ne? Da gibt es ja wirklich so reiche Leute, wo dann aufs Geld scheiße, auf Deutsch gesagt, und da nein investieren, auf die zielen die ja ab. Die zielen ja nicht auf die kleinen Kinder ab, wo ihr Taschengelder nein, sondern die zielen ja wirklich auf diese Leute ab, wo Geld keine Rolle spielt, wo da wirklich ihre Hunderttausende von Dollar oder Euro in das Spiel investieren, ne? Und dadurch finanzieren die sich ja. Aber ja, ist schon alles wegen so Schattenseite vom schönen Hobby.
Ja das, so. Wo ich das halt so ein bisschen drastisch sehe, so ab einem bestimmten Alter weißt du, oder kannst du es halt dann so ein bisschen
differenzieren?
Genau, dankeschön. Ja. Oh mein Gott, jetzt bleibt natürlich drin, schneide ich nicht raus.
Macht uns authentisch.
Ja, das stimmt. Das gehört dazu. Aber nicht wundern, bei mir ist es normal, dass ich gerne irgendwelche Wörter mal nicht richtig ausspreche oder mal Wortfindstörung habe. Aber dafür habe ich ja den Erb, der mich da unterstützt. Was da halt auch wichtig ist, ist ja auch das Thema, so als Erwachsener kann man es besser einschätzen. Als Kind finde ich das halt wirklich wieder schwierig, weil es ist ja wirklich eine Art Glücksspiel. ich verstehe den Hype, dass man das gern so eine Kiste gerne öffnet oder sowas oder dieses Rad dann dreht. Natürlich, wenn man dann nochmal gewinnt, ist es dann auch umso geiler. Da hast du ja dann dein Adrenalin.
Yes.
Ne? Aber dann hast du wieder diese andere Seite, dann halt, dass du dann halt vielleicht auch frustriert bist. Ne? Also das ist so eine Achterbahn her. Und das finde ich halt das Schwierige gerade gegenüber Kids, weil jetzt so ein Sportspiel wie FIFA oder NBA 2K. Genau, das weiß man, das Spiel kannst du für ab 12 Jahren kaufen sogar noch jünger. Und da ist es dann halt schwierig, sag ich mal, sowas einem Kind zu geben wegen diesem Glücksspiel, wenn man das jetzt mal wirklich betrachtet. Natürlich kann vielleicht auch ein Kind einen Scheiß drauf geben, aber wenn das doch mal das für sich so empfindet, das regt ja schon zum Glücksspiel an. Ne? Auch für ein Erwachsenenalter dann. Also ich finde das halt wirklich schwierig, dieses Thema.
Ja, es fehlt halt die Regulation vom Markt, weil in ein Casino kommst du nicht rein, wenn du 18 oder ich glaube 21, bei manchen sogar, weiß nicht, ob es so ist. In Amerika war es, glaube ich, teilweise so, dass du mit 21 erst ins Casino kannst. Aber ein Game hat halt, sowas wie NBA, hat halt einfach keine 18er Freigabe oder so, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile gemacht haben.
Ich glaube, es ist ab 12.
Naja, oder bei FIFA ist es ja genauso mit dem Ultimate Team, ne? Die haben halt einfach diese Freigaben, das können sich die Kiddies kaufen. Auf Deutsch gesagt, und die Eltern wissen ja teilweise gar nicht, was da überhaupt abgeht und dass da wirklich so Glücksspielmechaniken drin sind und da mit hartem Geld gehandelt wird und oder beziehungsweise das harte Geld die Kiddies aus der Tasche gezogen wird. Und ja, es ist einfach keine schöne Seite, also an dem ganzen schönen Hobbyzocken.
Ja, gerade zu dem Thema, ne, gerade wenn man da nicht den Kopf dafür hat, sage ich mal, da noch nicht so weit erwachsen ist, kann das halt schon, sage ich mal, in eine sehr negative Richtung einentwickeln lassen, dass man da echt dann sagt, ich möchte, dass man da Interesse zu Glücksspiel, zu Spielesucht dann auch entwickelt. Und das ist halt dieser Punkt, wo ich sage, so, oh, muss das sein? Weil früher fand ich das eher viel schöner, wo du dann wirklich, zum Beispiel wie bei Call of Duty, solche Kisten freigeschaltet hast. Du konntest die halt spielerisch freischalten. Und das finde ich, reizt mich eher bei einem Spiel, wenn ich weiß, hey, ich spiele jetzt die und die Mission durch, zum Beispiel in dem Multiplayer, weil ich sie bekomme, ne? Oder da kommt immer regelmäßiger Content rein noch zusätzlich, weil sowas bindet mich eher, sage ich mal, als wenn ich noch zusätzlich Geld noch reinstecken muss, dass ich dann Sachen freispielen kann. Da bleibe ich länger dran, gerade, ne? Auch bei einem Beat'n'Up-Game kriegt man ja auch nicht alle Charaktere vorne rein. Da musstest du die ja auch stellenweise durchspielen, indem du die Hauptstory vielleicht durchspielst oder halt auch vielleicht so noch dir Zeit investierst, ne? Da bin ich dann eher hinten dran und sage, hey, ich spiele jetzt das Spiel länger, als ich es vielleicht schon gemacht hätte, dass ich alle Charaktere freischalte, ne? Und das finde ich halt eher schöner und da bleibt man, finde ich, schöner am Ball dran, als wenn ich sage, oh, ich gebe jetzt einfach mal 500 € rein und hab dann alles.
Ja, das ist ja auch das Problem dran, dass du das dann, aber bei den richtigen Pay-to-Wins jetzt, wenn du das Beispiel Diablo Immortal halt hernimmst, die haben vorher versprochen, du kannst da alles erreichen, es wird nichts sich es wird nur kosmetisch sein, es wird sich nichts auf spielerische Auswirkungen, wird es nichts haben. Aber war ja dann im Endeffekt auch gelogen, weil du brauchst ja, soweit ich weiß, ich bin ja auch nicht so im Thema drin, ich habe es nie gespielt, ich habe ja auch nur deswegen so nachgelesen. Du brauchst ja irgendwie, um deine Edelsteine oder was du halt hast zum Hochleveln, brauchst du ja die Edelsteine, dass du die auflevelst, dass du deine Männle auf Max kriegst, dass du es min-maxst. Und um das zu machen, musst du halt hartes Geld ausgeben dafür, um deine Männle aufzuleveln. Von daher ist es ja doch krasses Pay-to-Win.
Ja, Pay-to-Win finde ich sogar noch schlimmer. Ja. Also das reine Glücksspiel, okay, das ist die eine Seite, wo ich schon sehr grenzwertig finde, aber Pay-to-Win finde ich sogar noch schlimmer. Gerade weil du sagst, Diablo Immortal, da gehört tatsächlich auch FIFA dazu, gerade wenn du im Multiplayer unterwegs bist, da musst du ja wirklich schauen, dass du einen Ronaldo oder einen Messi oder so irgendwie bekommst, dass du im Multiplayer überhaupt mithalten kannst, weil da gibt's dann halt diese Erwachsenen, ne, die dann scheiß drauf auf das Geld, dann butter ich da mal 500 € rein oder kaufe mir den Spieler dann halt irgendwie oder ziehe ihn dann halt mit gut Glück und mach dann die kleinen Kiddies fertig. Ja. Ne? Und das ist halt dieses Problem, wo ich sag, Pay-to-Win geht gar nicht. Da gehört tatsächlich auch Star Wars Battlefront 2 dazu. Da konntest du ja auch direkt Geld reinbuttern, dass du gleich vornherein einen Vorteil in einem Multiplayer-Spiel hast gegenüber anderen Spieler, die einfach nur das Spiel so spielen wollten.
Ja, ja.
Ne? Und vor allem, man muss ja überdenken, du gibst ja für dieses Spiel ja schon direkt am Anfang 70 Euro aus und musst dann noch Geld reinstecken, dass du überhaupt mithalten kannst bei einem reinen Multiplayer-Spiel. Ja. Finde ich schwierig. Also ich finde das echt, das geht nicht. Na, es ist halt ein bisschen traurig, dass halt solche Spiele wie FIFA damit dann halt durchkommen, weil die dann trotzdem immer gekauft werden. Na, natürlich will ich da niemandem den Spaß wegnehmen, ne? Gerade wenn man da super in dem Fußballgame drin ist, um Gottes Willen. Aber ich finde es halt scheiße, weil jedes Jahr kommt immer wieder so ein neues Spiel raus, ein neues FIFA. Gut, in Zukunft darf es ja nicht mehr FIFA heißen, weil die Rechte vorbei sind.
FC24 ist
es. Ja, genau, FC24.
FC.
Genau, aber das ist, finde ich, halt das Schlimme. Es kommt ja jedes Jahr ein neues Spiel raus. Im Prinzip ist es ja immer das Gleiche, bloß es ändert sich halt, weil die Mannschaften, die Spieler getauscht werden, die neuen Trikots und so, also optisch halt alles. Aber das finde ich halt schlimm, dass du jedes Mal erneut neues Geld reinstecken kannst. Du kannst ja nicht deinen Fortschritt mitnehmen.
Hm. Genau, genau. Ja, es ist, wie gesagt, die Schattenseiten des Gamings. Um hier eintauchen.
Ja, da ist es halt wirklich so, darum geht es wirklich den Firmen wirklich nur ums Geld. Und das finde ich das Traurige. Natürlich liegt es immer an der Person, die da vorne sitzt und sie sagt, gebe ich das Geld jetzt aus? Hm. Na, natürlich. Aber gerade halt viele Unwissende oder einfach, die das vielleicht gar nicht bewusst sind, werden da halt auch viel ausgenommen. Und das finde ich das Schlimme.
Ja, das ist richtig. Und ja, jetzt nochmal zu Diablo Immortal dann zurückzugehen. Da habe ich ja jetzt auch gehört, war ja jetzt auch relativ aktuell. Ich glaube, irgendein Streamer in Amerika, ich weiß den Namen jetzt nicht, der hat ja richtig Kohle neigebuddert. Also Gerüchte halbe bis zu 100.000 US-Dollar. Um das Männle auf Max-Level zu bringen. Und jetzt hat er das wirklich da reingebuddert, so viel, hat sein Männle auf Max-Level und jetzt ist er so fortschrittlich, so hoch gelevelt, dass er das Spiel nicht beenden kann, weil keine anderen Leute mehr mit ihm gematcht werden, weil er einfach zu gut eingestuft wird. Und das kann es ja dann auch nicht sein. Dann, ich meine, klar, selber schuld, wer so viel Geld, ich meine, das ist Wahnsinn, das sind wahnsinnige Dimensionen, wo da sich auftun. Aber es ist halt von vorne rein dann schon abzocke von Blizzard her, finde ich halt, ne? Wenn du dann, sie nehmen die Kohle, aber du kannst es ja dann nicht immer beenden, was du eigentlich machen wolltest. Und das ist, ja, ganz, ganz schwieriges Thema, finde ich. Also ich bleib da lieber bei meinen guten alten Singleplayer-Spielen, wo gut gemacht sind, ohne dass ich da mit sowas nach Möglichkeit ganz wenig Berührungspunkte habe, weil geht mir gegen den Strich das Ganze, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das, ich fände es auch echt schlimm, ne? Weil ich bin in der Position, dass ich sagen kann, hey, ich kaufe mir das Spiel und spiele das und die kosmischen Sachen sind nur noch ein Goodie obendrauf, wenn ich das haben möchte. Aber das ist kein Muss. Und das ist das Schöne, dass ich überhaupt mit dem Kopf so weit bin und sagen kann, ist mir das jetzt 20 Euro wert oder nicht? Ne, natürlich ist nochmal was anderes, wenn du das Spiel wirklich jetzt jahrelang zockst, dann ist es nochmal was anderes, sage ich mal, als wenn jedes Jahr du das Spiel erneut dir kaufst und dann wieder erneut von vorne Geld reinstecken musst, um überhaupt wieder an die Stelle zu kommen, wo du warst. Und das finde ich halt eher das Frustrierende, weil ganz ehrlich, das Geld ist mir dann zu schade und dann kaufe ich mir lieber andere Spiele wieder damit, wo ich mehr dann nochmal einen ganz anderen Spaß damit habe, ne? Und selbst wenn da ein Spiel dabei ist, wo ein Flop war für mich persönlich, habe ich immer noch mehr damit gewonnen.
Ja, das ist richtig, klar.
Ja. Ja, was auch so ein Thema ist, weil wir jetzt zu dem Thema sind mit Geld und so, ne? Es gibt ja auch die genannten DLCs, das ist ja ein digitaler Content, den man zusätzlich kaufen kann, dass man so gesehen in dem Spiel noch zusätzliche Erweiterungen, Parts hat. Ne? Da kann eine Story erweitert werden zum Beispiel oder neue Levelabschnitte rausgebracht werden. Ne? Wie stehst du dazu?
Es kommt ganz klar auf die Qualität an, was ich für den DLC geboten kriege. Ich meine, da muss man positiv Beispiele nennen. CD Projekt Red, sowohl mit Witcher als auch mit Cyberpunk. Da gebe ich gerne nochmal 30 Euro für eine Erweiterung aus, die jetzt bei Witcher zum Beispiel, die Blood and Wine Erweiterung, das ist ja fast schon ein neues Spiel. Das geht ja nochmal 30, 40 Stunden, kannst du ja nochmal rein und du hast eine komplett neue Welt. Also das ist, wird ja von vielen auch gesagt, dass es mit einer der besten DLCs war, die jemals überhaupt veröffentlicht worden sind, weil einfach das Preis-Leistung stimmt. Aber wenn ich jetzt halt zum Beispiel ein DLC habe, wo es dann nur darum geht, keine Ahnung, mir zwei, drei andere Maps zu geben oder mir ein anderes Skin zu geben, also als DLC ist es ja auch so, dass das angeboten worden ist, dann finde ich das Shopping problematisch. Oder gut, es ist jeden seine freiwillige Entscheidung, ob er es kauft oder nicht, ne? Aber DLCs finde ich jetzt nicht so problematisch wie wirklich dieses Service-Game-Ansatz zum Beispiel. Mhm. Weil ein DLC, da habe ich immer noch die Entscheidung, ich kann mich vorher informieren, okay, was macht er, was erweitert er? Ist die Erweiterung sinnvoll? Ist mir das 30 Euro wert oder warte ich auf einen Sale, bis ich ihn für 10 Euro kriege und habe dann das Spiel im Endeffekt so gern, dass ich sage, ich möchte noch mehr in die Welt eintauchen, ich möchte ja noch mehr von der Welt sehen. Dann ist es natürlich ganz cool.
Ja, es ist halt immer, ich finde, DLCs ist echt was Nettes, gerade um das Spiel, gerade den Fans, dann nochmal einen Zusatz zu geben, ne, weil man sagt, hey, wir haben hier noch Ideen, wir möchten die rausbringen, aber das wird sich jetzt nicht rein technisch lohnen, dafür ein separates Spiel rauszubringen, ja, ne, ja. So eine Art Fortsetzung oder irgendwie was, weil man halt nochmal noch was erzählen möchte oder erweitern möchte. Das finde ich vollkommen legitim. Es ist immer nur eine Preissache, wie viel man halt auch dafür haben möchte.
Genau.
Jetzt zum Beispiel das von Cyberpunk, das Erweiterung, nämlich Phantom Liberty, hat ja damals 30 Euro gekostet, aber du hast ja eine richtig lange Storyline dann nochmal zusätzlich bekommen, ne? Und das und dann halt auch nochmal dann dieses Thema, dass du dich entscheiden kannst, also du könntest es sogar zweimal spielen, weil du dann unterschiedliche Wege zwischendrin dann hast.
Da ist es vollkommen gerechtfertigt, der Preis bei sowas.
Genau, exakt. Was, ne? Und wenn es trotzdem ein zu viel ist, dann kann man ja immer noch warten und man kriegt es dann in einem digitalen Sale dann halt auch nochmal günstiger. Ne, oder man wartet dann auf eine Game of the Year Edition, das kam ja auch mit Cyberpunk jetzt für die PS5 raus, wo dann das DLC inklusive dabei ist. Also du kriegst das Spiel mit dem DLC für 60 Euro jetzt zum Beispiel gekauft. Ne, für die PS5, da sind ja alle Updates und so alles dann da schon on the top mit dabei, sag ich mal. So wie das Spiel hätte am Anfang hätte sein sollen, plus das DLC on the top noch dazu. Ne, oder zum Beispiel bei Resident Evil 4, da gibt's ja, haben sie ja auch noch einen DLC rausgegeben, das gab es ja früher so nicht, dass man ja dann auch Ada Wong spielen kann. Und das DLC, das geht um eine Spielzeit, sagen sie es um die 4-5 Stunden. Es kommt natürlich darauf an, wie man vorwärts kommt, ne, und wie man sich auch anstellt, logischerweise. Aber da hat man 10 Euro bezahlt, also Vollpreis. Und das ist ja noch nicht mal im Sale, ne? Und das finde ich ist auch wieder vollkommen gerechtfertigt, ne? Weil Ada kommt ja die ganze Zeit in dem Hauptspiel schon vor, aber man spielt dann ihre Sicht. Und das ist dann, finde ich, halt auch noch mal cool. Weil man weiß ja, die macht da irgendwas und hat ja auch ihre Finger
das
drin.
Ja, das sind sinnvolle DLCs.
Genau.
Es gibt ja dann auch so, zum Beispiel jetzt bei Mortal Kombat war es so auch so, oder? Dass du dann die Fatalities als DLC gekauft hast, oder?
Nee, bei Ding ist es dann so, bei Mortal Kombat oder allgemein bei Beat'n Up Games ist es dann meistens so, dass du, das ist so, ich würde es nicht sagen wirklich als DLC, natürlich ist es eine digitale Erweiterung, aber da kaufst du dann noch zusätzliche Charaktere.
Ja.
Und die haben dann natürlich dann halt auch neue Fatalities und sonstiges, vielleicht auch noch eine Zusatzmap kriegst du damit. Oder was auch bekannt ist, ist gerade, du kannst ja auch einen Season Pass kaufen. Mhm. Das sind ja alle DLCs, die dann zukünftig dann dafür rauskommen oder Erweiterungen, wie jetzt bei Beat'n Up Games dann diese Charaktere, kannst du dann dir auch einmalig kaufen. Das ist natürlich ein teures Ding, gibt's auch bei Call of Duty oder Battlefield. Und dann kriegst du dann mit der Zeit, wenn da neuer Content kommt, dann immer kostenlos dann da rein, weil es in diesem Season Pass beinhaltet ist. Dann bezahlst du halt auch stellenweise auch 50, 60 Euro nochmal. Aber wenn du es einzeln kaufst, kommst du sogar, glaube ich, sogar teurer raus, glaube ich. So roundabout oder aufs Gleiche. Und dann kriegst du dann halt neue Maps, neue Waffen oder was weiß ich dann halt, ne? Oder halt neue Charaktere.
Ja, ich glaube, bei Ding, ich glaube, es müsste aber Mortal Kombat gewesen sein. Ich weiß nicht, ob es der aktuelle war oder der letzte. Da waren doch, glaube ich, die Fatalities, die anderen, waren jetzt sogar in der Spieldatei drin, aber sind ja ausgegliedert worden als DLC dann. Ne, das war praktisch in der Spieldatei mit
also
drin, du hast nur freigeschaltet, wenn du ein DLC, und das finde ich halt auch irgendwo.
Nee, also bei Mortal Kombat 1 jetzt, das neue, das habe ich ja gespielt,
da
kriegst du jetzt die neuen Charaktere, das kannst du als Season Pass und Erweiterung kaufen, und du musst aber die Charaktere spielen und hochleveln, dass du zusätzliche Fatalities freigeschaltet bekommst. Also du hast schon halt einen Safen, und mit der Zeit kriegst du dann noch Fatalities, Potalities und was es dann halt alles gibt da noch, ne? Du kannst ja stellenweise auch die Stage nutzen oder sowas, dann kriegst du dazu, und du hast ja auch noch einen Partner so gesehen, Cameo nennt man das dann, den du ja auch rufen kannst, der dann den Gegner auch für dich verkloppt, der hat ja auch Fatalities, den du auslösen kannst, dass er dann den Gegner für dich Fatalityt.
Ja.
Ne? Und das musst du aber freispielen. Also es macht das schon eigentlich schon nebenbei, während du normal das Spiel kloppst und die Charaktere nimmst, levelst du die hoch. Das ist dann halt wie ein XP-Ding hoch.
Okay.
Aber jetzt das mit den Fatalities nicht. Also da kommt jetzt ja, ich weiß nicht, ob das schon draußen ist, das erste Pack. Das ist tatsächlich bei meinem Spiel sogar inklusive dabei. Dann kriegst du ja jetzt 6 neue Charaktere, glaube ich, oder 4, ich bin mir jetzt nicht sicher, mit diesen Cameos noch zusätzlich. Da kannst du dann sowas wie Homelander von The Boys spielen, ja, oder diesen Omno-Typen.
Omni-Man.
Ja, genau, exakt. Und genau, exakt. Und dann halt noch andere Charaktere, was sie halt noch zusätzlich rausbringen wollen. Ich weiß ja nicht genau was. Auch ein paar Charaktere, die natürlich in der Story vorgekommen sind. Zum Beispiel den Shang-Chi, den kriegst du dann auch noch on the top mit drauf. Und dann kannst du die dann spielen.
Ja.
Das ist halt dann natürlich die Frage, wie weit man dann Geld ausgeben möchte zusätzlich. Und das finde ich halt bei Beat'n Up Games halt so ein bisschen blöd, sage ich mal. Weil früher hast du ja auch zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du das vielleicht auf der PlayStation 2, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2 und 3? Okay.
Dragon Ball Franchise kenne ich, aber das Spiel an sich.
Okay, weil das finde ich, ist tatsächlich gehört zu den, immer noch bislang zu den besten Beat'n'up-Games.
Ja.
Ja, weil du hast natürlich eine Story, die du spielen kannst. Du kannst natürlich so kloppen gegen Computer oder natürlich mit einem Kumpel kann man sich gegenseitig bekämpfen. Und es war immer so, dass du die Charaktere komplett wirklich frei spielen konntest und die hatten einen Haufen Charaktere drin gehabt. Es war jetzt nicht so, oh, du hast nur 20 Charaktere zur Auswahl. Wir reden hier wirklich um 40, 50 Charaktere. Okay. Ne? Also wirklich einen Haufen Stuff. Und mittlerweile ist es aber so, dass du nur 20, 25 Charaktere hast und musst aber noch, kriegst vielleicht noch 2 freigeschaltet über die Story und den Rest musst du dann eigentlich nur noch digital kaufen. Und das finde ich halt das Nervige. Ich wünsche mir halt da schon in der Richtung wieder Beat'n'up Games, wo du wirklich die Spieler von vorne rein gleich alle hast oder beziehungsweise halt freischalten musst durch Spielen. Das finde ich okay, aber dieses Zusatzkaufen finde ich halt super, super nervig.
Ja, das ist halt auch Geldmacherei. Das ist halt, das ging da an, ab da, wo es im Endeffekt das Online-Gaming angegangen ist oder dass halt wirklich die Konsolen so dementsprechend online fähig waren, dass du dann das Zeug einfach nachreichen konntest oder du hast halt einfach dein Spiel, du musst nichts mehr alle Inhalte aufs Spiel packen, weil du es ja nochmal zusätzlich verkaufen kannst.
Ja.
Das hat es halt früher nicht gegeben. Früher hast du halt das Spiel gekauft in die goldenen Zeiten und es war fertig und entweder es war gut entwickelt oder es war halt Flop oder irgendwas, aber du hast halt immer das gekriegt, was du gehabt hast. Das ist halt auch wegen Fluch und Segen. Klar ist es schön, wenn Spiele nachgepatcht werden, jetzt auch am Beispiel Cyberpunk, dass es gesund gepatcht wird und so.
Mhm.
Das ist klar Vorteil von dem ganzen Online-Gedöns, sag ich mal, aber...
Ja, aber eigentlich ist das auch schon traurig, dass das Spiel nicht vollwertig so, wie es früher ist. Ne? Du hast ja früher das auf CD gekauft und das Spiel war wirklich komplett fertig da drauf.
Ja, jetzt hast du nur noch einen Code, ne?
Ja, genau. Oder halt, oder nur noch einen Teil des Spiels auf der CD und der Rest lädt dann online runter. Da denke ich mir manchmal auch so, was lädst du denn jetzt da 100 Gigabyte runter im Internet, ne? Und dann, schwierig. Oder zum Beispiel bei Call of Duty ist es ja mittlerweile so, kannst du ja auswählen, was er dir als erstes runterladen soll. Den Multiplayer, Warzone, Kampagne, wenn es noch eine Kampagne hat. Das ist ja auch immer so ein Thema noch. Auch,
glaube ich, keine mehr.
Ja, ja, das ist ja eigentlich nur noch eine Erweiterung von MW2.
Hm.
Muss man leider sagen, was ich sehr traurig finde, weil die halt wieder 60 Euro wollen, obwohl es jetzt eigentlich nur noch mal eine Erweiterung ist von dem ursprünglichen Spiel.
Ja.
Na, und das ist halt, wo ich sage so, och Leute, deswegen muss ich sagen, kaufe ich mir dann genau solche Spiele dann nicht mehr, weil ich dann sage, es kann nicht sein, dass ich dafür nochmal 60 Euro ausgebe, dass ich jetzt Warzone 2 drauf spielen kann.
Ja.
So auf die Art, ne? Ja. Was jetzt zum Beispiel Beat'n'up Games auch so ein Negativbeispiel ist mit Charakteren kaufen, ist Dead or Alive.
Hm.
Das ist richtig extrem. Du kannst da so viele Passe oder Events, also so Packs kaufen. Und es geht dann meistens, also das sind stellenweise auch Charaktere, ja, aber da gibt's hauptsächlich um die Outfits und die Skins.
Klar.
Und das ist, also wenn du hochgerechnet, das sind ja mehrere hundert Euro, die du ausgeben musst, um wirklich alles zu haben.
Ja, ja.
Nur, dass dann irgendwie die eine Tante dann in einem Nikolaus-Kostüm rumrennt, aber so halt, also natürlich so wie Dead or Alive, man kennt, sexistisch dann halt. Ne, ist ja auch nochmal so ein Thema, weshalb Dead or Alive bekannt ist.
Ja, klar.
Aber da denke ich mir... Ja, genau, die Bubi-Physics. Allgemein die Physics sind sehr fantastisch. Ja, aber dafür lebt ja Dead or Alive tatsächlich von den Physics.
Ja.
Aber die Outfits, also ich weiß nicht, ob ich dafür 30 Euro ausgeben möchte, nur dass dann jeder Charakter in einem, in so einem dirty, sexy Nikolaus-Kostüm rennen muss.
Das ist aber auch so ein wenig was Japanisches so, ne? Daher kam das halt auch ein wenig so, ne?
Genau.
Muss man sagen, weil bei Capcom ist es ja genauso, bei Street Fighter, glaube ich, kannst du ja auch dann verschiedene Kostüme noch mal kaufen.
Aber das ist nicht so extrem
wie bei Dead or Alive. Nicht so extrem wie bei Dead or Alive, das sowieso nicht, aber Die haben das ja auch dann irgendwann angefangen beim Street Fighter bei den neuen, dass du dann entweder andere alternative Kostüme oder nochmal ähnlich und ja. Ist halt, man muss halt mit leben, muss halt mit klarkommen, entscheidet, was man spielt, ob man es mitgehen will, ob man sagt, nee, es ist mir es nicht wert. Ist halt, ja, auch irgendwo persönliche Einstellung zu dem Ganzen, ne?
Ja, das stimmt.
Ja.
Natürlich hat man auch die Vorteile, ne, was halt auch schön ist, wenn sie kostenlose Inhalte einen rausgeben, dass man zum Beispiel jetzt Resident Evil 4 komplett kostenlos, wenn man das Hauptspiel besitzt, gekauft hat, dass man es auch komplett kostenlos in VR spielen kann.
Ja, ja.
Und das finde ich halt auch nochmal ein super geiles Goodie, sage ich mal, was auch keine Selbstverständlichkeit ist.
Nee. Ja.
Weil die hätten dafür ja auch nochmal 30 Euro verlangen können, weil die müssen, das ist ja schon nochmal eine Art anderes Spiel, ne? Mhm. Natürlich von dem Grundding ist dasselbe, aber es ist nochmal was anderes, wenn du dann auf einmal Leon Kennedy bist und dann, dann wirklich mit dem Messer dann wirklich die Attacken abblocken musst und dann die Leute erschießen musst und so. Also ich glaube,
hast du schon ausprobiert?
Nee, tatsächlich nicht. Aber das ist ja dem schon ähnlich wie dann Resident Evil 7 oder 8 dann, ne? Von dem Stile her.
Ja.
Aber das finde ich halt das Schöne, dass man dann sagen kann, hey, guck mal, du kannst es auch kostenlos nochmal in VR spielen oder vielleicht auch schon gleich in VR dich starten, ohne dass du dazu zusätzlich Geld ausgeben musst. Ne? Natürlich ist es immer die Entscheidung vom Publisher, was die natürlich an Erweiterungen rausbringen und wie weit die dann kosten.
Genau. Ja, Cash-Cow muss gewohnt werden, ne?
Ja, wo man sagen muss, dass ja mittlerweile jeder ja auf diese Schiene mit DLCs abgeht, ne? Auch Nintendo bringen sie ja auch dann für die Pokémon-Spiele oder auch Mario Kart haben sie
ja auch. Ja, auch die Strecken, ne, wo sie erweitert haben, ne, wo du auch nochmal rausgeben musst. Ne?
Ja, die ganzen alten Strecken haben sie neu aufgelegt.
Glaub schon, ne? Ja. Das letzte Mal an. Da habe ich gesehen, dass lauter Strecken, oder cool, lauter neue Strecken, aber ja, muss ja kaufen.
Ja, genau. Ja, ist ein bisschen schade. Ich fand, das hätten sie schon früher rausbringen sollen, während Corona.
Ja.
Das wäre viel krasser gewesen, weil da saß man daheim, wusste nicht, was man tun sollte. Und da hat ja ein bisschen auch an Input an Family-Spielen gefehlt, fand ich. Das wäre, glaube ich, damals der Knüller gewesen, hätten sie es damals schon rausgebracht.
Ja.
Weil da hätten sie auch, ich glaube, da hätten sie mehr Geld als jetzt damit bekommen. Ne?
Ja. Weil Nintendo ist ja auch wieder so ein eigenes Ding für sich, ne? Von der Preispolitik her.
Ja, da fangen wir nicht an, Amy. Frustriert das ein bisschen, muss ich gestehen. Weil ich habe ja auch eine Nintendo Switch und ich bin ja auch so ein Fan davon, wirklich die Exklusivtitel zu kaufen auch, ne? Ich brauche jetzt keinen Doom auf der Nintendo Switch, um Gottes Willen, da spiele ich das lieber auf dem PC oder auf der Konsole, auf PlayStation oder auf der Xbox.
Hm.
Ne? Einfach weil es ja nochmal eine ganz andere Qualität hat. Aber gerade die ganzen Nintendo Spiele wie Zelda, Mario, Pokémon und wie sie alle heißen, ne, muss ich schon sagen, würde ich gerne auch alle auf der Switch haben, aber ohne Witz kriegst du da mal ein Spiel im Sale? So gut wie nicht.
Nee. Das nimmt sich Nintendo raus, ja. Das, ne, kostet halt einfach 60 Euro und das über Jahre.
Ja, klar, auch allein das Mario Kart oder damals das Zelda Breath of the Wild, das kostet bis heute immer noch um 60 Euro. Das ist mal selten, dass mal sowas im Angebot ist, aber da reden wir vielleicht um 5 Euro günstiger.
Ja, das sind sie rigoros, ja. Das sind sie rigoros.
Ja, das stimmt. Das ist auch nochmal so ein bisschen frustrierend für als Sammler.
Ja.
Aber dann muss man entscheiden, ist es dann einem wert dann doch. Aber dann will man es, dann spielt man es auch, muss man ganz ehrlich sagen. Das gammelt dann nicht im Schrank rum.
Ja, was ist denn das Fazit zu dem Podcast? Service Games, Pay to Win, DLCs.
Ja, also ich bin da.
Wir sind immer kurz eingetaucht, aber ich glaube, in das Thema kann man auch noch tiefer eintauchen. Glaube ich.
Ja, wir haben es sehr oberflächlich.
War jetzt recht oberflächlich.
Genau. Also. Es gibt da natürlich Gründe, warum es sowas natürlich gibt, warum die Publishers machen natürlich viel wegen Geld, definitiv. Aber ich finde, im Großen und Ganzen, wenn man das mal über den Kampf schert, bis jetzt halt das Thema to pay to win, das ist ja so das größte Negativbeispiel. Und das mit dem Loot, wenn man darüber so ein bisschen hinweg sieht, ist es ja trotzdem im Großen und Ganzen positiv, dass man dann halt Zusätze für die Spiele bekommt, dass man dran bleibt. Das ist ja natürlich selbst die Entscheidung, ob das einem das Geld wert ist. Es ist ja kein Muss. Aber gerade muss man sagen, ist es schon für mich auch eine Schattenseite des Gamings, dass es halt, da zeigt man halt einfach, vor allem gerade Firmen wie EA, wie weit die da hinten dran sind, um da wirklich ihr Geld rauszuschlagen.
Genau.
Und das finde ich das Traurige.
Ja, genau. Ich finde einfach, oder ich hoffe einfach, dass in Zukunft wieder mehr kreative Spiele kommen, auch von den Alteingesessenen, und dass nicht jeder unbedingt auf jeden Trend aufspringen muss, der da momentan das meiste Geld vielleicht generiert, vielleicht auch nicht, aber ja, im Großen und Ganzen Finde ich es ein wenig bedenklich, das Ganze.
Ja, das läuft ja aber auch nur so gut, wenn es die Leute kaufen.
Ja,
und
genau,
es machen. Und genau. Das ist der Punkt, wenn da die Leute sich alle querstellen würden oder es nur noch sehr wenige gibt, die dann wirklich da Geld reinstecken zum Thema Pay to Win oder auch solche Spiele unterstützen, weil sie die kaufen, dann wird das immer weitergeführt oder vielleicht sogar
das,
noch krasser
das
durchgezogen.
Ist es, ja, klar. Solange du so Verrückte hast, wo Geld keine Rolle spielt, sei es irgendwelche Scheichs in Abu Dhabi oder irgendwelche Reiche. Ja, das sind ja meistens die, wo dann wirklich so in FIFA dann drauf scheiße und alles mögliche Käppe und da was für sich, fünfstellige Beträge im Monat reinstecke in das Spiel. Solange es dann solche Leute gibt, wird Pay-to-Win nicht aussterben.
Das stimmt,
weil
ja.
Weil es finanziert sie ja.
Ja. Ja. Natürlich sind es aber auch viele kleine. Das heißt, wenn du nur jeder nur 5 Euro reinsteckt, das ist ja auch eine Mordsumme, die dann da rauskommt,
ja,
muss
klar,
man sagen.
Klar,
ja,
klar.
Ja. Ich bin mal gespannt, was ihr zu diesem Thema hält. Ihr könnt uns gerne natürlich auf Instagram unter spielewaren.podcast könnt ihr uns da finden. Dann könnt ihr uns da gerne auch mal eure Meinung mitteilen, wie ihr das Ganze findet mit diesem ganzen digitalen Content und diesen Service Games. Wie findet ihr das ganze Thema? Findet ihr das auch noch sehr neutral, so wie ich jetzt? Oder seht ihr das auch schon sehr kritisch, wo ihr sagt, nee, das geht gar nicht? Oder sagt ihr, ja, mein Gott, ist so, ne? Also da ist, glaube ich, jeder ein bisschen anders da. Aber man muss es dann halt doch mal sehr neutral betrachten. Und ja, es hält sich noch in Grenzen, aber man merkt schon, dass der Trend da schon immer stellenweise gerade zu sehr bekannten Firmen oder die einen guten Namen eigentlich hatten, schon immer hingingen. Ja. Ob das natürlich deren Eigenverschulden ist oder die dazu hingebracht wurden, weil sie von irgendjemand Größerem aufgekauft worden sind, ist natürlich ein anderes Thema. Aber ist halt schon ein bisschen traurig, was halt Geld macht, ne?
Ja, klar. Ja, gerne auch Feedback, ob ihr noch einen tieferen Einblick wollt, ob das zu oberflächlich war jetzt. Also ich fand, es war gut. Aber ja, gerne Input, ob wir da nochmal eine neue Folie machen, wo wir nochmal spezifisch auf irgendwas eingehen, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ja.
Genau. Und dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört und uns da auch gerne natürlich jederzeit Feedback geben könnt. Das würde uns, glaube ich, am meisten freuen.
Das ist richtig, genau.
Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Jo, ciao, bis zum nächsten Mal.